Wir werden still. Unser lebendiger, mächtiger Gott, wir beten dich an und danken dir, dass du gekommen bist in dieser Welt, um uns zu erlösen und zu befreien. Danke, dass es dir gelungen ist, eine Tür zu öffnen, die niemand schließen kann. Und wir bitten dich, dass ein Heiliger Geist uns in deine Wahrheit führt, damit dein Wort für unser Leben wirksam wird. Bitte hilf uns zu verstehen, was du meinst, wie du es meinst, und was das für unser Leben bedeutet. Gelobt sei dein Name. Amen. Wir befinden uns in der Predigtreihe der Gemeinde im Angesicht der Endzeit oder die endzeitliche Gemeinde. Und wir haben schon ein bisschen gelernt, dass die beiden Thessalonicher Briefe im Neuen Testament das sehr ausführlich betrachten. Und ich lade euch jetzt schon ein, ersten Thessalonicher Brief zu suchen in eurer Bibel und zu finden. Und Kapitel 2 aufzuschlagen. Erster Thessalonicher Brief, Kapitel 2. Und bevor wir in den Text einsteigen, wollte ich ein Rätsel mitbringen, aber ich glaube, das funktioniert nicht. PowerPoint muss vor dem Wort Gottes streiken. Das ist schon mal sehr gut. Die Gottlosigkeit in der Software kann das Wort Gottes nicht transportieren. Ich hätte euch jetzt zwei Texte eingeblendet, einmal in Hebräisch und einmal in die griechische Sprache, und hätte euch gefragt, ob ihr das versteht. Ich weiß nicht, wer von euch Griechisch oder Hebräisch kann, zumindest lesen. Dann hätten wir ein Erlebnis gehabt, dass wahrscheinlich die meisten es nicht können. Und da wäre natürlich die Frage, wenn wir das nicht können, wenn wir also eine Schrift vorgelegt bekommen, die wir nicht lesen können, die wir einfach nicht verstehen, dann ist es ein Problem. Das heißt, wir bekommen ja eine Information nicht. Irgendjemand hat etwas aufgeschrieben und wir verstehen es nicht. Das ist ein Problem. Und noch problematisch ist, wenn das die wichtigste Schrift ist. Und wenn wir bestimmte Informationen einfach nicht bekommen. Es wäre schon schwierig, wenn wir das in der ursprünglichen Sprache, also das Alte Testament ist hauptsächlich im hebräischen Text oder hebräische Sprache und hebräische Schrift und das Neue Testament in griechischer. Und das ist natürlich ein Problem, wenn wir das ja gar nicht verstehen, nicht mal ansatzweise verstehen. Gerade im Hebräischen ist es so, dass allein der erste Satz der Bibel, die ersten drei Worte, im Grunde die komplette Heilsgeschichte Gottes beschreibt. Das kann man nicht im Deutschen übersetzen. Also wir kennen ja das aus dem Deutschen, im Anfang war das Wort und das Wort, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, das ist Barashit bara Elohim. Und allein in diesen drei Worten ist die komplette Heilsgeschichte, die Versöhnungsgeschichte Gottes, die Schöpfungsgeschichte Gottes enthalten. Das kann man nur mit dem hebräischen Alphabet. Das geht nicht mit dem Griechischen, das geht nicht mit dem Deutschen, das geht nur im Hebräischen. Und im Griechischen, das ist eine komplett andere Sprache, auch ein anderes Alphabet. Dort beginnt ja das Johannesevangelium. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Also quasi analog zum Alten Testament, nur in Griechischen diesmal. Und Griechisch die Sprache der Völker, der Nationen. Und das ist wunderbar zu sehen, wie Gott alles schon vorbereitet hat und man muss das nur entdecken. Aber es ist natürlich schade, wenn wir es gar nicht entdecken können. Wenn wir nicht verstehen. Und sogar wenn wir ins Deutsche übersetzen, dann lesen wir und verstehen erneut nicht. Es gibt also unterschiedliche Arten des Nichtverstehens. Man versteht die Schrift nicht. Und die Schrift warnt uns davor, mehrfach, nahezu in jedem Kapitel der Bibel gibt es irgendeine Form, eine Warnung an uns, es nicht zu verstehen. Oder davor, die Bibel möchte uns davor warnen, dass wir Unkundige, in griechischem Idiotes, dass wir einfach geistliche Idioten bleiben. So steht es geschrieben. Darum müssen wir immer wieder fragen, sind wir geistliche Idioten? Und ich möchte nicht, dass wir geistige Idioten sind, deswegen müssen wir die Schrift studieren, deswegen müssen wir lesen, müssen sie verstehen. Wir müssen einfach verstehen, was Gott meint. Und besonders in der Endzeit gibt es viele Rätsel und viele Gefahren. Und wir müssen sie lösen. Wir müssen die Rätsel lösen, wir müssen die Gefahren entdecken, erkennen und wir müssen durch diese Rätsel. Möchte jetzt alle Zuhörer am Fernsehbildschirm warnen. warnen, weil ich habe jetzt die Feedbacks bekommen, ja, die waren unerfreut. Also, wenn du jetzt zuschaust von Sofa aus, ist die Wahrscheinlichkeit zu 99%, dass du geistig nichts verstehen wirst, weil du am falschen Ort bist. Das Wort Gottes ist nicht für Sofa gedacht. Das ist so steht geschrieben. Die Gemeinde sitzt nicht auf dem Sofa. Die Gemeinde fürchtet sich auch von nichts. Die Gemeinde ist berufen, in den geistlichen Kampf einzusteigen. Und wenn du jetzt hier bist, im geistlichen Kampf, dann wirst du verstehen. Wenn du jetzt hier einschläfst und nicht zuhören möchtest, gerne schlaf weiter. Wenn du auf dem Sofa sitzt, sitz weiter. Am besten Cola und Chips und noch Salzstangen. Und wenn es langweilig ist, zapfen. Einfach, da gibt es so viele Predigten heute. Das ist nicht unsere Absicht. Unsere Absicht ist also nicht unterhalten, sondern geistlich herauszufordern. Das möchte die Bibel, besonders in der Endzeit. Und im 1. Thessalonicher Brief wurde es wunderbar beschrieben. Deswegen noch eine Warnung. Wenn du jetzt auf dem Sofa sitzt, du kannst das geistlich tun, betend, ringend, kämpfend oder einfach wegschalten. Ganz einfach. Ich hoffe, dass du betest und ringst und kämpfst und dir die Frage stellst, warum sitze ich auf dem Sofa? Da gehörst du nicht hin. Niemand gehört aufs Sofa. Du gehörst in die Schlacht, in die geistliche Schlacht. Und das ist sicher die Gemeinde. Also wir versuchen jetzt, uns ranzutasten mit dem Thema, was verstehen wir, was verstehen wir nicht. Im 2. Korintherbrief, ihr müsst das jetzt nicht aufschlagen, im 2. Korintherbrief Kapitel 3 nimmt der Apostel Paulus uns intensiv mit in zwei Arten der Verblendung. Also 2. Korinther 3 und 2. Korinther 4, die Kapitel. Und es gibt zwei Arten der Verblendung. Und du wirst heute nichts verstehen, weil du wahrscheinlich verblendet bist, wenn du nichts verstehst. Also zwei Arten der Verblendung. Die erste, das ist die gefährliche, die verstehen wir eventuell nicht. Das ist die Verblendung, die pharisäische oder die gesetzliche Verblendung. Das heißt, es gibt beispielsweise Juden, die können das Alte Testament auswendig. Aber auf ihren Augen, auf ihrem Haupt liegt eine Decke der Verblendung. Sie können Hebräisch, die können dich links und rechts, die werden sie alles über die ersten drei Worte der Bibel sagen können, aber sie verstehen nicht. Da liegt eine Decke drüber. Und das beschreibt er in 2. Korintherbrief Kapitel 3. Die Herrlichkeit, so wird zumindest Überschrift, die nicht biblisch ist, aber zumindest als Eselsbrücke, die Herrlichkeit des Dienstes im Neuen Bund. Das heißt, der Apostel Paulus beschreibt selber als Pharisäer, dass die Profis, die theologischen Profis Israel nichts verstehen. Die verstehen es nicht. Nicht, weil sie nicht intelligent sind, sie sind intelligenter als wir. Nicht, dass sie nicht bemüht sind. Doch, sie sitzen in der Torahschule Tag und Nacht. Sie studieren die Torah, sie lernen sie auswendig. Niemand in diesem Raum, niemand würde jemals mit einem Torah-Schüler mithalten können. Zumindest was das Auswendiglernen der Schrift betrifft. Aber dann beschreibt er, da liegt eine Decke. Sie verstehen es nicht. Und die zweite Verblendung, so beschreibt er in Kapitel 4, das ist die heidnische, die Sündenverblendung. Das heißt, die Gottlosen sehen nicht das Licht des Evangeliums. Sie sind verblendet, so beschreibt er es. Die einen sozusagen mit einer Decke des Gesetzes und die anderen mit ihrer Verblendung ihres Fleisches. Und der Apostel Paulus sagte bei beiden, ja, das ist halt sehr bedauerlich, aber kann man nichts machen. Denn die Erkenntnis, sie ist göttlicher Art. Darum warnt der Apostel Paulus ja uns, die wir erkannt haben, dass wir uns ja gar nicht überheben über andere, weil es uns geschenkt wurde. Die Erkenntnis ist ein Geschenk, die Wiedergeburt ist ein Geschenk, alles ist geschenkt, das ist nicht unsere Fähigkeit. Also überhebe dich ja nicht über die einen noch über die anderen, aber erkenne. Und das hat ja der Daniel vorhin in dem Psalm gelesen. Das heißt, wenn wir die Gnade Gottes verstehen, dann fallen wir sofort in Gottesfurcht. Weil wir dann ja die Dimension verstehen. Wir verstehen plötzlich, dass wir Beschenkte sind, dass wir der Verdammnis entronnen sind durch Gnade. Verstehst du die Dimension? Das soll uns in Gottesfurcht führen und nicht in die in den Hedonismus, der heutzutage ja so auch von Christen und Kirchen gelebt wird, in der Endzeit. Und darum werden viele Gemeinden eingehen und viele pseudochristliche Institutionen und Organisationen werden einfach eingehen, weil das Wort Gottes so heilig und so ehrfürchtig ist und die Furchtlosigkeit und Ehrfurchtlosigkeit vom Wort Gottes führt direkt in die Verdammnis und die Auflösung. Ich habe, glaube ich, im dritten Advent hier gepredigt und eine Botschaft von Michael Kretschmer gerichtet, die wiederhole ich jetzt. Und zwar an die CDU. Heute wird die CDU total zerlegt. Ich freue mich schon drauf, heute Abend zu lesen, wie sie komplett in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, glaube ich, da wird gewählt. Der Absturz der CDU, den werde ich heute mit Sekt anstoßen. Das ist nämlich die größte Versagerpartei Deutschlands. Nicht die gottlosen Grünen, nicht die gottlose SPD. Nein, es ist die verheuchelte CDU. Das ist die Partei, die gar kein C hat, aber vor sich herträgt. Und sie wird heute von den Gottlosen zerlegt werden, hoffentlich. Und ich hoffe, dass die Grünen, das ist für mich die antichristlichste Partei Deutschlands, dass sie die volle Mehrheit bekommt, voll komplett. Damit sie durchregieren kann in ihrem Wahnsinn. Und CDU auf allen Vieren verbeult und vermöbelt rumkriegt. Ja, das ist mein Zynismus. Ich freue mich auf heute, also Sekt ist kaltgestellt. Heute 16 Uhr, erste Hochrechnung, CDU stürzt ab. Und ich sage Gott sei Dank, warum? Weil es steht geschrieben. Mene, mene, tekel, uparasin. Parosin, so, Entschuldigung. Ich habe gewogen und gezählt, du bist zu leicht befunden worden, CDU. Ihr pseudochristlichen Gemeinden, ihr werdet zugrunde gehen. Ich habe gewogen und ich habe gezählt und es ist nichts übrig geblieben. Endzeitgemeinden werden pulverisiert, zerbröselt, weil sie kein Fundament haben. Ein kleines Beben, leichte Erschütterung und dann stürzt alles ein. Keine Statik. Keine Belastung, gar nichts. Das beschreibt schon der Apostel Paulus. Das beschreibt uns die Bibel. Deswegen, wenn mir das nicht schmeckt, mir nicht gefällt, Shabbat Shalom, es gibt so viele lustige Gemeinden, die sind ganz lustig. Bitte, Vollgas. Aber ich bleibe bei dem, was geschrieben steht. Und ich kann euch nur Thessalonicher Brief auslegen und keine lustige Systematik. Es steht geschrieben. Und heute lernen wir drei Punkte für die Endzeitgemeinden, die wichtig sind. Natürlich hat der Apostel Paulus das nicht systematisiert, das heißt, er hat uns die drei Punkte nicht geschrieben, er hat viele, viele Punkte und ihr habt schon in den ersten Predigten das ja gehört, worum es geht. Es geht jetzt immer darum, wir haben in der ersten Predigt gehört, dass das Wort Gottes kommt mit Kraft, mit dem Heiligen Geist und mit tiefer Überzeugung. Das ist, was der Apostel Paulus so begeistert, warum er so begeistert ist von der Thessalonicher Gemeinde, weil das Wort Gottes, das Predigt 1, Vers 4, schaut mal. Liebe Geschwister, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Warum? Denn unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht allein im Wort, Rhetorik, Philosophie, Kunststückchen, PowerPoints, nicht in Form, sondern im Inhalt. Welcher Inhalt? Also nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft. Das Dynamis steht dort. Und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Diese Dinge brauchst du in der Endzeit. Du brauchst Kraft, Heiligen Geist und große Gewissheit. Weil um dich herum werden nur kreative, lamentierende, intellektuelle sein, aber kraftlose, geistlose Menschen, die Bücher schreiben können, aber nicht leben. Das ist das Problem, in dem wir leben. Da hat der Experten, die uns dauernd erzählen, was wichtig ist. Wir sind ja Opfer der Experten. Schaut euch doch mal um. Das ist die Expertise. Angst, Furcht, Gottlosigkeit. Darum muss ja die CDU runtergehen. Ich habe nicht von keinem einzigen CDU-Spitzenkraft, noch von keiner einzigen jemals in Medien gehört, dass sie gesagt, Christen, geht beten. Geht in Kirchen, betet, dass der Herr uns bewahrt von dem totalen Niedergang. Und zwar nicht der CDU, sondern der Gesellschaft. Von keinem einzigen habe ich das jemals gehört. Das ist die Offenbarung der Gottlosigkeit. Und deswegen muss sie weg, muss alles weg. Wir brauchen keine pseudochristlichen Parteien. Wir brauchen Menschen, die anfangen, Gott zu fürchten und nach seinem Willen zu leben. Darum geht es. Und jetzt hat er gesagt, im zweiten, also zweite Predigt ging ja darum, dass er gesagt hat, wir sind nicht zu euch gekommen mit überredenden Worten. Könnt ihr daran erinnern? Mit irgendwelchen Pseudo-Evangelien. Kapitel 2, Vers 3, denn unsere Ermahnung kam nicht aus betrügerischem oder unlauterem Sinn, noch geschah sie mit List, sondern weil Gott uns für wert geachtet hat, uns das Evangelium anzuvertrauen. Darum reden wir nicht, als wollten wir den Menschen gefallen, sondern Gott, der unser Herzen prüft. Vorbei mit Zirkus, mit Unterhaltung, mit lustigen Dingen, mit Partys. Gott kennt die Herzen, verstehst du? Die Herzen. Er kennt alles. Deswegen predige das Wort, steht dazu, zur Zeit und Unzeit, schreibt er an Timotheus. Ich bin immer wieder erschüttert, welche Veranstaltungswucht und Wut und Kreativitätsoffensive wir veranstalten. Gut, hat Gott nicht verboten, okay. Aber wo ist das Wort Gottes? Wo ist die Tiefe? Denn wir sind nie mit Schmeichelworten umgegangen, wie ihr wisst, noch mit versteckter Habsucht, Gottes Zeuge. Das wird in der Endzeit ganz viel sein. Versteckte Habsucht, Kreativität im Sinne Schmeicheleien, Wertschätzung und Ermutigung. Jedes zweite Wort, Wertschätzung und Ermutigung. Wurde jetzt dabei etappe Andacht gehalten, Bibelschule Brake. Da hatte man bei zwei armen Bibelschülerinnen aus dieser Gemeinde, waren völlig entsetzt. Ich habe dreimal Ermutigung gesagt. Und haben sie gesagt, was ist mit dem los? Und also, es wird das Wort Ermutigung ermutigen. Seht ihr erneut. Worthülserei, Wortlauberei. 40 Mal Ermutigung gesagt, also sind wir ermutigt, nicht wahr? 40 Mal nacheinander Jesus gesagt, also haben wir Jesus verstanden, richtig? Nichts haben wir verstanden, gar nichts. Also zurück zur Schrift. Wir müssen ja irgendetwas verstehen. Und heute geht es zur weiteren Erkenntnis. Also noch einmal, Gott muss mit Kraft kommen, er muss mit Dynamis kommen, im Heiligen Geist mit Erkenntnis. Es muss eine transformatorische Erkenntnis sein. Wir brauchen Bekehrungen, Umkehrung. Wir brauchen nicht Puderglauben. Es ist so Pseudoglauben, nach außen getragene christliche Identifikation oder eine Anteilnahme an irgendwelchen Prozessionen. Das braucht kein Mensch, das ist eine inwendige Wiedergeburt. Der Geist diesen Gotteskinder, sagt der Apostel Paulus, Römerbrief, Kapitel 8, der Geist Gottes treibt. Getrieben sein vom Heiligen Geist. Das ist das Evangelium. Es gibt nichts anderes Lebendiges. Und dann sagt er, in dem Moment, wo der Heilige Geist so transformativ in uns arbeitet, dann kommt es automatisch. Automatisch kommt es zu einem Zusammentreffen, Aufeinanderprallen mit dem Zeitgeist. Automatisch. Es gibt keinen anderen Weg. Jetzt habt ihr es an Timotheus, sagt er, alle, die fromm leben müssen, müssen Verfolgung erleiden. Es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich, eine Hochzeit mit dem Zeitgeist einzugehen. Es ist nicht möglich. Da sagt er, deswegen freut er sich über Thessalonicher, schaut mal, was er sagt, denn ihr habt unser Beispiel gefolgt. Ich habe euch das schon mal vorgelesen. Schaut mal, 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, Vers 4. Liebe Brüder, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid, denn unser Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und im Heiligen Geist und großer Gewissheit. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben, um euer Willen. Und ihr, Thessalonicher, seid unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn und habt das Wort angenommen in großer Bedrängnis mit Freude im Heiligen Geist. So, jetzt hast du Zwillingsschwester. Wo die Freude im Heiligen Geist ist, gibt es immer Bedrängnis. Wenn du Jesus liebst, werden die anderen dich hassen. Wenn du nach seinem Willen lebst, werden die anderen dich verachten. Deine Familie, deine Geschwister, deine Arbeitskollegen, deine Fußballkumpels, alles, die werden dich haben. Und das wird jetzt die große Frage sein, der wiedergeborene Mensch, nach welchem Willen lebt er? Er liebt den Herrn und sagt, ihr habt bewiesen, dass ihr den Herrn liebt und ihr seid in die Verfolgung hineingestiegen. Und deswegen ist diese These ist wichtig in der Endzeit. Im Angesicht der Verfolgung liebt die Gemeinde. Also, die Gemeinde liebt den Herrn, so. Ich habe gestern nochmal Bonhoeffer gelesen. Ich musste feststellen, allzu viel kenne ich über ihn nicht. Ich kenne nur Etikett Bonhoeffer. Und sein Ringen kannte ich in etwa. Jetzt habe ich noch ein bisschen nachgelesen. Und Bonhoeffer war klar. Ihm war schon 1933 klar, dass gegen die Gottlosigkeit, und zwar spielt keine Rolle, ob sie in irgendeine Form des Führerschaft kommt oder einer demokratischen Diktatur kommt, das spielt gar keine Rolle, dass der Widerstand, der geistliche Widerstand gegen die Gottlosigkeit in jeder Form Martyrium bedeutet. Das schreibt er schon 1933. Ganz klar. 1945, im April 1945, wieder hingerichtet. Ein paar Monate. Hitler hat Auftrag gegeben, alle, die sozusagen bei diesen Attentatgeschichten und beim Widerstand dabei waren, alle müssen hingerichtet werden. 2 Monate im Buchenwald wird er hingerichtet. Überlegt mal. Aber er schreibt das. Und die verfolgte Gemeinde weiß das. Und sie liebt. Und sie bekennt. Das bedeutet, unsere Kraftlosigkeit und Planlosigkeit ist nicht Gott verschuldet. Sie ist auch nicht Schrift verschuldet. Sie beruht oder sie fußt auf unserer Unkenntnis. Weil wir die Schrift nicht lesen. Deswegen lade ich dich noch einmal ein. Wir steigen jetzt in den Text ein. Kapitel 2. Und achte mal, ob du mindestens diese 3 Punkte, es gibt keine 3 Punkte, ich erfinde 3 Punkte. Ob du 3 Punkte findest. 3 Themengebiete. 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Abvers 13. Und darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das in euch wirkt, die ihr glaubt. Denn, liebe Brüder, ihr seid den Gemeinden Gottes in Judäa nachgefolgt, die in Christus Jesus sind. Denn ihr habt dasselbe erlitten von euren Landsleuten, was jene von den Juden erlitten haben. Die haben den Herrn Jesus getötet und die Propheten und haben uns verfolgt und gefallen Gott nicht und sind allen Menschen Feind, indem sie, um das Maß ihrer Sünden alle Wege voll zu machen, uns wehren, den Heiden zu predigen zu ihrem Heil. Aber der Zorn Gottes ist schon im vollen Maß über sie gekommen. Wir aber, liebe Brüder, nachdem wir eine Weile von euch geschieden waren, von Angesicht, nicht im Herzen, haben wir uns umso mehr bemüht, euch von Angesicht zu sehen mit großem Verlangen. Darum wollten wir zu euch kommen, ich, Paulus, einmal und noch einmal, doch der Satan hat uns gehindert. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder unser Ruhmeskranz? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus, wenn er kommt? Ihr seid ja unsere Ehre und Freude. Ich weiß nicht, ob du 3 Punkte schon gesehen hast, aber wir sollten über 3 Punkte, mindestens 3 Punkte nachdenken. Es gibt mehr Punkte, aber 3 denken wir heute nach. Die Gemeinde in der Endzeit braucht 3 Dinge. Zumindest aus diesem Textabschnitt. Erstens, die Gemeinde braucht das Wort Gottes. Sie braucht keine Menschenworte. Die Gemeinde in der Endzeit braucht weder Philosophie, noch Unterhaltung, noch irgendwelche Kunstgriffe des Menschentums. Auch wenn es so attraktiv ist und so schön anzuhören. Ich meine, es gibt Philosophen, denen kannst du schon lange zuhören, die sind interessant, auch spannend. Sie bringen dir aber keinen Millimeter weiter. Sie bringen dich keinen Millimeter weiter. Sie bringen dir gar nichts. Doch Unterhaltung. Eine gewisse geistige Erregung in Ordnung. Das war's. Wie ein Hollywood-Film, der bringt dir gar nichts. Wie ein Computer springt, bringt dir gar nichts. Wenn du darüber nachdenkst, wie viel Zeitvergeudung wir im Alltag verbringen, einfach Zeitvergeudung mit gar nichts, mit unnützem Zeug. Darum werden wir so krank in unserer Seele. Darum die Gesellschaft ist so, wird doch nicht vom Virus krank. Sie ist ausgehöhlt in ihrer Seele. Die Politik ist ausgehöhlt in ihrer Seele. Die korrupteste Partei gegenwärtig, glaube ich, ist die CDU, sogar in Gier. Sie will sogar Masken verdienen, nicht alle, aber teilweise. Einfach gierig. Versteht ihr, wo wir gelandet sind? Wir sind in Irrenhaus. Aber warum? Weil ja niemand das Wort Gottes liest. Niemand versteht das Wort Gottes. Und jetzt sitzen manchmal auch in unserer Gemeinde Leute und wollen gerne über alles Mögliche diskutieren, debattieren. Vielleicht immer so, vielleicht ist das schöner und sonst was. Aber da merke ich relativ schnell, da ist kein Wort Gottes dabei. Menschenwort. Alles Menschenwort. Nutzlos. Ganze Motivationsbücher kannst du alle lesen. Die sind für deine seelische Heilung nutzlos. Einfach nutzlos. Und der Apostel Paulus sagt, ja, wir kennen das aus anderen Städten bereits, dass die Menschen mit uns diskutieren wollten, debattieren wollten in Athen. Die große Debatte erwartet ihn noch. Wobei, als er den Brief schreibt, ist er schon in Athen. Er hat das erlebt, wie das ist, mit Philosophen Schwachsinn hin und her zu bewegen. Er weiß es. Aber er weiß, dass es nicht zu nichts nützlich ist. Und deswegen sagt er, ich bin so dankbar für euch, ihr lieben Thessalonicher, dass ihr unsere göttliche Predigt nicht als Menschenwort, nicht als Philosophie, nicht als Dogmatik, eine dogmatische Theologie, nicht etwas als diskussionswürdige Betrachtungsweisen angenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist. So steht, in Wahrheit ist es Wort Gottes. Was ist Wort Gottes? Wort Gottes ist die Wahrheit. Was ist das Wort Gottes? Das ist die Offenbarung des Messias. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das heißt, du musst Christus verstehen in der Dimension, wie er sich darstellt. Als der König deines Lebens. Als der Erlöser deines Lebens. Es kommt an Christus nichts vorbei. Du kannst Gott nicht gefallen durch religiöse Gedanken. Du kannst Gott nicht, du kannst auch nicht leben. Du kannst in die Zukunft nicht gehen mit irgendwelchen menschlichen, warmen Empfindungen über die Zukunft, über die Umwelt, über irgendwelche Rassendiskussionen. Das Ganze drumherum, der ganze Firlefanz bringt dir nichts. Das ist nur der Ausdruck deiner inneren Leere. Das, was die Gesellschaft jetzt veranstaltet mit ihren Antidiskriminierungsvarianten, ist die Offenbarung ihrer Lehre. Sie können ja nur das Unrecht benennen. Sie wissen ja gar nicht, was das Heil ist. Sie bringen doch die Welt durcheinander. Sie heilen doch gar nicht. Und er sagt, wir brauchen das Wort Gottes. Wir brauchen den Messias, die Personifizierung des Wortes Gottes. Ihr habt es angenommen. Denn liebe Brüder, ihr seid die Gemeinden Gottes. Also das nochmal der Text. Und darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, Gottes Wort, das in euch wirkt, die ihr glaubt. Du brauchst das Wort Gottes, das wirksame des Wort Gottes, das in dem Glaubenden steht. Also du, rechne mal zurück. Er sagt, wenn du glaubst, muss in dir etwas wirksam sein. Und was ist das Wirksame? Das ist das Wort Gottes. Wenn in dir nichts Wirksames ist, gar nichts. Wenn du einfach vor dich hin plätscherst, einfach so, mal gucken, was der Tag bringt und ich bin schon wieder am Ende und ich habe keine Zuversicht, dann kann ich dir mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass ich weder den Geist Gottes, der uns ja die große Gewissheit schenkt, noch das Wort Gottes, das uns Heil und Weisheit schenkt, finden. Ich habe jetzt mit einem Spitzenpolitiker, einer höheren Politiker der CDU geredet, habe gesagt, sag mal, gehst du eigentlich in den Gottesdienst? Nee. So, aber wie pflegst du deine zerrüttete Seele? Ja, Sonntag, da habe ich keine Zeit. Das ist der einzige Tag, wo ich mit meiner Frau zusammen sein kann, frühstücken. Gut. Einfach weiter. 5 Minuten Eier essen. Wer pflegt denn diese zerrüttete Seele? Wer denn? Oder hat er sich bei einem Pastor angemeldet und gesagt, du, ich kann leider sonntags um 10 Uhr nicht, muss frühstücken, in Ordnung, aber hast du Zeit für mich um 19 Uhr? Ich habe sowas nie gehört. Das ist die Zerrüttung, das ist die komplette Zerrüttung der Gesellschaft. Die Kirchen sind leer, die Bibel steht verstaubt im Schrank, niemand weiß irgendetwas. Und er hat gesagt, ihr habt das angenommen, ihr, Thessalonicher, ich habe das angenommen. Und ich hoffe, dass du das verstehst. Der erste Punkt, du musst in der Endzeit das Wort Gottes verstehen. Du musst es annehmen, es muss wirksam sein. Und das muss im Glauben sein. Ich beobachte junge Leute, die werden zugrunde gehen. Ich habe inzwischen in meiner Dienstzeit genug Erfahrungen gesammelt, dass ich de facto im Vorfeld sagen kann, wer geistig Schiffbruch erleben wird. Ich muss nicht mal tiefführende Gespräche führen über irgendwelche kindliche Erfahrungen und sonst was, denn ich vergesse, was hinter mir liegt. Versteht ihr, was eine Bekehrung ist, Wiedergeburt? Es ist nicht Freudsche Tiefenanalyse. Es ist keine Psychologie, rumzuwühlen, was mir widerfahren ist. Ich vergesse, was hinter mir liegt. Ich sterbe dem alten Leben, der Traumata. Ich sterbe einfach und bin in Christus wieder auferstanden. Das ist die Botschaft der Sklaven, der Hingerichteten, der Entrechteten. Ich lebe in Christus. Christus ist mein Leben, sterben mein Gewinn. Versteht das irgendjemand noch? Welche Kraft der Heilung, die Wiederherstellung, das Evangelium hat. Wir kennen keine Seelsorge, wie es heute propagiert wird in der Bibel. Sowas gab es gar nicht. Verstehst du? Dauernd Gespräche führen, an den Händen halten und mal gucken, ob wir da rausfinden irgendwie aus dem... Nein, wir beenden das Leben. Wir beenden, und es geht ja ein geistlicher Selbstmord. Warum? So wichtig, dass der ganze Schmutz, nicht nur die Sünde, sondern die Entwürdigung, der Verletzung, alles muss doch im Grab Christi sein. Das ist das Evangelium, das ist die Botschaft, dass Sklaven frei werden. Der Apostel Paulus schreibt nicht einmal in dem Sinne, befreit alle Sklaven, befreit alles Ungerechte, geht da... Terrorregime stürzen nicht ein, weil seine Kraft doch eine andere ist. Es gibt nur eine Passage, wo er den Sklaven sagt, wenn ihr die Gelegenheit habt, frei zu kommen, dann geht frei. Aber wenn nicht, gar kein Problem, denn ihr seid in Christus frei. Wir kommen gleich zum dritten Punkt, da müsst ihr schon 2. Korinther 3. Der Herr ist Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, was ist da? Da ist Freiheit. Nur dort. Nicht dein deutscher Pass, der irgendwie demokratische Grundrechte zu verletzen. Nichts davon ist frei. Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Wenn du gefangen bist, Daniel hat ja gesagt, wenn du bis hierhin steckst, die Freiheit liegt im Geist Gottes. Nicht in der Veränderung deiner Umstände. Das wissen wir nicht mehr, das können wir gar nicht glauben, weil uns ja die Kraft Gottes offenbar fehlt. Und darum, wenn du das erkennst, beim ersten Punkt schon, auf die Knie, einfach immer auf die Knie, so Herr, bitte, bitte offenbare dich in meinem Leben als der Befreier. Nimm mir doch diese Ängste weg, nimm mir doch diese Zwänge weg, nimm mir diese philosophischen Träume weg. Zeige mir doch, wie du bist doch die Wahrheit, du bist doch das Leben, du bist doch die Finsternis, die Sünde, den Schmerz und die Traumatisierung. Alles, Panther, alles liegt auf ihn, damit du heil und gerecht wirst. Es gibt also nicht diese Teilung, nach dem Motto, meine Sünden hat es zwar weggenommen, aber traumatische Erlebnisse behalte ich für mich jetzt. Nein, alles auf ihn. Kommet her zu mir, alle, die mühselig und beladen seid. Das ist das Evangelium. Es gibt da nichts zu zerreden, zu besprechen, sondern hin im Glauben. Als Petrus aus dem Boot aussteigt, auf das Wasser, kennt ihr, da gab es keine Logik. Da gab es keine physikalischen Gesetze. Da gab es keine Vorerfahrung. Da gab es gar nichts. Da gab es Glauben, Vertrauen. Pistis heißt Vertrauen. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen, verlass dich nicht auf deinen Verstand, auf deine Logik, auf deine Wissenschaft, auf deine Erfahrungswelt, auf gar nichts. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Er wird dir die Belastung unter dem Fuß schon geben. Er wird dir die Stabilität in deiner Seele schon geben, aber suche ihn. Suche sein Angesicht. Wir kommen gleich zum Angesicht. Dass er in der Endzeit brauchst du das Wort Gottes. Und zwar in Kraft, im Heiligen Geist, in der Erkenntnis und im Bewusstsein, im Glauben, der Wirksamkeit, dass es das Wort Gottes ist. Zweitens, in der Endzeit wirst du verfolgt werden. Hier sagt der Apostel Paulus, und das ist interessant, weil er, das schreibt ja, das ist der zweite Punkt, das schreibt, dass er, dass die Juden es verfolgen. Und er selber ist ja wer? Er ist ein Jude, ein Zweiter, weil er ist Pharisäer und er ist Verfolger gewesen. Und das ist nämlich, warum er in 2. Korinther 3 schreibt, dass sie die Decke haben. Die sind so voller Eifer für Gott und so verblendet, dass sie töten. Sie schädigen sich selber. Sie verhindern das Evangelium. Sie bekämpfen das Evangelium. Und vor allen Dingen, was noch ihnen das Allerschlimmste für sie sein wird, sie verhindern, dass das Evangelium an die Heiden kommt. Ich meine, wenn sie selber es nicht annehmen wollen, dann sollen sie doch in ihren Synagogen sitzen und auf ihren Meschiach warten. Müssen wir akzeptieren. Aber dass sie den Messias, den Paulus hier predigt, beschädigen, dass sie den Heiden jeden Zugang zum Reich Gottes verwehren, das ist das Maß der Sünde voll. Versteht ihr? Menschen in die Verdammnis zu führen, heißt, sie weg von Christus zu führen. Das spielt keine Rolle, ob du ihn zu Mohammed führst oder zu Mose führst. Ja? Die sind in beiden Richtungen verdorben und verloren. Weil weder Mose noch Mohammed sie erlösen kann. Der Gekreuzigte, der Messias, sind 3 M. Mose, Mohammed und Messias, aber 2 führen in die totale Sackgasse. Aber der Messias ist gekommen, ist zentral, wie zu rechten, zu linken sind jetzt gekreuzigt worden. Er muss zentral sein, der Gekreuzigte. Und das sozusagen die Bezahlung unserer Erlösung ist ja sein Leiden. Das ist ja gar kein Unfall gewesen. Das war die volle Absicht. So ist ja prophezeit worden, Jesaja 53. Um unserer Sünden willen bist du zerschlagen. Durch seine Wunden sind wir heil. Das war kein Unfall. Das ist eine Prophezeiung. Darum können wir nicht so tun, als würden wir mit irgendwelchen da Zeitgeistreligionen oder irgendwie super Agro-Religionen zusammenarbeiten. Da gibt es gar keine Gemeinsamkeit. Null. Wir können ihnen das Evangelium bezeugen. Wir müssen sie Gott sei Dank nicht mehr töten. Ist ja Gott sei Dank verboten. Zumindest für uns. Aber verstehst du, und das heißt, wenn du in den geistlichen Kampf einsteigst, wenn du erlöst bist, das Wort Gottes dich erlöst, dann gehst du direkt in geistlichen Krieg. Da gibt es überhaupt kein Rückzugsgebiet. Jeder zwar nach seiner Gabe und nach seinen Möglichkeiten, aber es ist ganz klar, dass die Gemeinde jetzt in diesen Befreiungskrieg geht, so geistlichen Befreiungskrieg, denn die Menschen, die in der Sünde und der Verdammnis und in der Hoffnungslosigkeit als Geisel genommen werden, sie müssen ja freigemacht werden. Und das ist ja das große Versagen der Gemeinden und der Kirchen, ein großes Versagen, eine Verleugnung, eine messianische Verleugnung, die beispiellos ist. Und darum müssen die Kirchen zugrunde gehen. Denn wo keine Wahrheit, dort kein Leben. Wer ist die Wahrheit, der Weg und das Leben? Christus. Hat die Kirche keine Wahrheit, hat die Kirche kein Leben. Sie hat nicht mehr einen Weg, sie hat gar nichts. Und jetzt sagt er, klar, wenn er den geistigen Krieg steht, dann musst du kämpfen. Und zwar die Endzeitgemeinde wird durch einen geistigen Krieg gehen. Bist du bereit? Bist du überhaupt ausgebildet? Bist du gefestigt? Paulus sagt, er hat so viele Briefe gelassen, er hat uns alles beschrieben. Er hat gesagt, niemand zieht einen Krieg ein ohne Berechnung. Du musst ja mindestens eine Musterung vornehmen. Du musst doch wissen, wie viel du auf dem Konto hast. Wie groß ist denn deine Armee? Du musst doch deinen geistlichen Zustand kennen. Wenn du Analphabet bist, nicht mehr lesen kannst, nicht mehr verstehen, wie willst du in einen Krieg gehen? Zu nichts fähig. Wie kannst du in einen Krieg gehen, wenn du keine Nehmerqualitäten hast, wenn du bei jedem Gegenlüftchen sofort in dich hineinbrichst wieder? Wie soll das funktionieren? Das im Krieg ist, denke 90%, ich werde das nochmal nachlesen jetzt, 90% im Krieg ist Psychologie. Wenn der Gegner psychisch demoralisiert ist, es spielt keine Rolle, welche Waffen er hat. Er wird verlieren. Die Furcht ist die größte Waffe. Wenn du dem Gegner Furcht einjagst, wirst du ihn überwinden. Das ist eine ziemlich einfache militärische Strategie. Und im Geistlichen, wir haben doch vor allem Furcht. Wir sind bestimmt von Furcht. Wie wollen wir da in den geistlichen Krieg gehen? Wie wollen wir Menschen retten? Darum die geistliche Heilung an dir und an uns geschieht, dass wir, so wie die Thessalonicher, wirklich in den Widerstand gehen, in den geistlichen Widerstand, und uns nicht fürchten und sagen, Gott ist bei mir, vor wem sollte ich mich fürchten? Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, und ich glaube, das ist auch das Geheimnis unserer Schwäche. Das erkenne ich zunehmend. Und zwar, wir sind schwach deswegen, weil wir nicht mehr verstehen, was die Gemeinde ist. Unser Hauptproblem ist totale Unkenntnis und totale Blindheit hinsichtlich der Gemeinde. Wir haben nicht verstanden, wir haben vielleicht ein bisschen verstanden, wer Christus ist. Wir erkennen in etwa, was die Welt ist. Aber wir verstehen überhaupt nicht, was die Gemeinde ist. Und es gibt Menschen, die sind zwar motiviert, aber sie werden Schiffbruch erleiden. Das ist das, was ich vorhin sagte. Ich kann Menschen schon vorher sagen, dass sie Schiffbruch erleiden. Sie werden Schiffbruch erleiden, weil sie nicht verstehen, was eine Gemeinde ist. Ich persönlich habe ja 2 Bekehrungen erlebt. Einmal zu Christus und einmal zur Gemeinde. Wer die 2. Bekehrung nicht erlebt hat, wird zugrunde gehen müssen, weil er nicht zum Leib Christi gehört. Die Gemeinde ist der Leib Christi. Bist du nicht im Leib drin, bist du nicht versorgt mit dem ganzen Nervensystem, mit dem ganzen Blutsystem, wenn du nicht Sauerstoff, Lungen, wenn du nicht versorgt bist und nicht ein Teil der Gemeinde bist, dann bist du dem geistlichen Tod freigegeben, preisgegeben. Verstehst du das? Und jetzt gibt es Gemeindemitglieder, wir haben Gemeindeversammlungen, sagen, sie sind einfach Karteileichen. Und ich weiß, sie werden sterben, ich weiß es. Ich kann Ihnen auch sagen, sie werden einfach sterben, weil sie Karteileichen sind. Sie haben kein Leben, sie haben kein Blut, sie haben keinen Sauerstoff, sie haben keinen Geist, gar nichts. Sie sitzen irgendwo auf dem Sofa und gucken zu. Gott, hoffentlich meint ihr gar nicht mehr. Aber nicht, weil die Gemeinde sie zerstört hat, sondern weil sie nicht verstehen, was Gemeinde ist. Das Haupt der Gemeinde ist Christus und die Wirksamkeit seiner Königsherrschaft ist die Gemeinde. Wenn er das Haupt ist, was sind dann die Hände? Wenn er das Haupt ist, was sind dann die Füße? Versteht ihr? Er ist nicht wirksam, wenn die Gemeinde nicht da ist. Aber noch schlimmer ist, die Gemeinde ist komplett kopflos, wenn das Haupt nicht da ist. Oder wenn du nicht in der Gemeinde bist, bist du geistlich komplett korrupt, also korrumpiert. Und jetzt achtet ihr, was er schreibt. Vers 17. Wir aber, liebe Brüder, nachdem wir eine Weile von euch geschieden waren, von Angesicht, also sie mussten ja fliehen aus Thessalonich, nicht im Herzen, das heißt geistlich im Herzen sind sie verbunden. Das ist ja das, was sie uns immer erzählen. Ja, ich bin Christ, ich habe große Liebe so für die Weltmission. Für irgendwelche Missionarsberichte, für irgendwelche Dinge. Ach, das Herz ist immer voll bei ihnen, diesen Menschen. Bei Paulus war es auch so. Aber sein Trachten war was? Also, wir waren, sagt er, von Angesicht getrennt, aber nicht im Herzen. Haben wir uns umso mehr bemüht, ständig bemüht, euch von Angesicht zu sehen, mit großem Verlangen. Darum wollten wir zu euch kommen, ich, Paulus, einmal und noch einmal. Doch der Satan hat uns gehindert. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder unser Ruhmeskranz? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus, wenn er kommt? Ihr seid ja unsere Ehre, unsere Freude. Und jetzt frage ich dich, wann hast du die Gemeinde Jesu, deine Gemeinde, deine lokale Gemeinde, als Ehre, Freudenskranz, Ruhmeskranz und Freude bezeichnet? Es gibt welche und die sind stark, hundertprozentig. Der Supertest, schnellste Test, die geistliche Stärke zu messen. Frage die Person, was bedeutet seine Gemeinde, seine lokale Gemeinde für ihn? Sagt diese Person, mein Ruhmeskreis, meine Freude und meine Seele und alles, meine Ehre, dann kannst du ihn in jede Richtung dieser Welt in Mission schicken. Aber dann wirst du den Schwachen hören, ja, die Gemeinde, das passt nicht, das schmeckt nicht, das ist komisch, das ist was, ich weiß nicht, was das ist, und so, da bin ich traurig, dann bin ich, und dann geht ich. Bei Paulus war immer Gemeinde, 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 Christus, Christus, Christus ist mein Leben, Sterben, mein Gewinn. Wir rangen, da sagt er, wir wollten euch von Angesicht sehen, nicht nur im Herzen, haben wir uns umso mehr bemüht, euch von Angesicht zu sehen mit dem großen Verlangen. Hast du Verlangen für die Gemeinde? Hast du Verlangen? Wie willst du denn überhaupt Christus sehen? Hat uns nicht Johannes gelehrt, dass wenn du deinen Gott sagst, du liebst Gott und liebst deinen Bruder nicht, dass du ein Lügner bist, hast du das gehört? Wie kannst du Gott lieben, den du nicht siehst, und deinen Nächsten, deinen Bruder, nicht lieben? Wie geht denn das? Wie kannst du nach Gott Verlangen haben, aber nicht nach seiner Gemeinde? Das ist nicht möglich. Das ist in Gesetzmäßigkeit Gottes. Und das ist ein Angesicht, weil ich stehe in einem interessanten Austausch zum Thema Angesicht. Wie kann man Gott sehen? Welches Angesicht hat Gott? Und der Apostel Paulus sagt uns, welches Angesicht er hat. Deswegen komme ich jetzt zum Schluss nochmal zum 2. Korintherbrief. 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Abvers 17. Ich habe es schon gelesen und jetzt achte mal, gucken, ob du es raushörst, was hier steht. Der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, das ist Vers 17, da ist Freiheit. Vers 18. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel, und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zu anderen von dem Herrn, der der Geist ist. So einfach auswendig lernen und verstehen. Was sagt er? Wenn du die Herrlichkeit des Herrn sehen willst, du wirst ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, eines Tages. In 1. Korinther 13 sagt er genau das Gleiche. Wir sehen wie durch ein unscharfes Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Das sagt er 1. Korinther 13, das Hohelied der Liebe. Aber was siehst du jetzt? Wie kannst du den Herrn jetzt sehen? Du kannst ihn sehen, nicht durch eine mystische Erfahrung, das ist Humbug. Du kannst ihn auch sehen, nicht in deinem Herzen, in deinem Gefühl, sondern du musst ihn sehen in der Spiegelung, in der er sich darstellt. Also, wir schauen mit einem aufgedeckten Angesicht, der herrliche Gott, in einem wie ein Spiegel, und wir werden verklärt in sein Bild. Wer wird verklärt? Wir. Wenn du Gott sehen willst, musst du die Verklärten sehen. Wenn du Gott sehen willst, wie er ist, musst du seine Gemeinde sehen. Das ist der Grund, warum der Apostel Paulus die Gemeinde auch liebt, denn er sieht den Herrn. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Kennt ihr den Brief zurück? Wer die Braut des Herrn sieht, sieht den Bräutigam. Wer die Gemeinde, wer die verklärte Gemeinde sieht, sieht den Herrn in einem Spiegel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Das heißt im Umkehrschluss, wir können nicht geistlich wachsen ohne diese Gemeinde. Wir können auch im Herrn nicht wachsen ohne die Gemeinde. Wir können gar nichts ohne seine Gemeinde. Wir können nicht evangelisieren, nicht missionieren. Wir können nicht wachsen, wir können nicht Buße tun, wir können keine Korrektur erlangen, nichts. Wenn der Feind es schafft, dich außerhalb der Gemeinde, aus dem Zentrum der Herde, aus dem Zentrum der Gemeinde hinauszuschieben, bist du der Verdammnis preisgegeben. Das verlorene Schäfchen musste zurückgeholt werden, richtig? Du musst in die Gemeinde, nicht als Belastung, nicht als etwas Negatives, sondern als eine Kraft Gottes, als ein Bild Gottes, als ein Leib Gottes, hinein in die Gemeinde. Und das ist in der Endzeit sehr wichtig. Die starke, lebendige Gemeinde wird in der Endzeit wichtig sein, die sich im Wort Gottes sammelt. Aus diesem Wort Gottes handlungsfähig transformiert wird und selber transformiert und missioniert. Dann werden die Verlorenen dazukommen. Er wird sie ja dazu tun, wie in der Apostelgeschichte geschrieben, täglich tat der Herr neue hinzu, richtig? Wenn wir nicht wachsen, so haben wir also zwei Probleme. Wir lieben entweder den Herrn nicht, analog sein Wort, oder wir lieben die Gemeinde nicht. Und in beiden Fällen werden wir die Verfolgung nicht überstehen. Darum das Evangelium am Ende: Komm zu Jesus, komm zu seiner Gemeinde, tu Buße, kehre um, verstehe, dass er dir noch eine Gelegenheit gibt, er will dich ja retten. Und ich ende, das habe ich vorgenommen, mit dem großartigen Beispiel, das Jesus uns ja als Warnung gegeben hat, auch in der Endzeit. Aber das grundlegende Verständnis für einen lebendigen Glauben, das ist das Gleichnis vom Seemann. Kennt ihr das? Vierfältiger Acker. Und nur zur Erinnerung, es ging an Seemann, der streute seinen Samen aus und ein Teil fiel auf den Boden. Ein Teil fiel auf den steinigen Weg, ein Teil fiel dahin, wo die Dornen und Disteln waren und ein Teil fiel auf den fruchtbaren Boden, kennt ihr. Und dann kamen die Vögel und pickten zunächst einmal das weg, was auf dem Boden liegt, weil der Boden zu hart war, der Samen konnte nicht rein. Und dann blühte bei dem zweiten sofort eine freudige, eine sozusagen evangelikale Freude auf. Eine konferenzevangelikale Freude, also Jubel. Von Konferenz zu Konferenz. Und sofort schoss nach vorne, eine große Freude. Hara. Aber es hatte keine Wurzel. Bedauerlicherweise. Weil der Boden war steinig. Und als die Sonne aufging, ein bisschen Verfolgung kam, ein bisschen Gegenwind, nur ein bisschen. Und dann verwelkte es sofort. Es hatte keine Wurzel, so steht es geschrieben. Und ein Teil fiel, und dann kamen die Dornen und Disteln, die Sorgen vor Geld, Gesundheit, Beruf. Das ist diese Welt, die ihr jetzt seht, die Distelgesellschaft, voller Sorgen und Ängste, ohne Sinn und Verstand. Und dann ist eingegangen, die Disteln haben alles überwuchert. Aber dann fiel ein Teil auf den guten Boden und es wuchs und es brachte Frucht. 30, 50, 100-fach. Dazu bist du bestimmt. Das ist deine Berufung. Deswegen bete, wenn du merkst, unter deinen Füßen ist, und zwar nicht Christus der Felsen, sondern der Felsen der Gottlosigkeit, dann musst du sagen, Herr, bitte hol mich da raus. Transformier mich, setz mich rum in eine tiefe Erde, damit ich Wurzeln schlagen kann. Wenn du merkst, dass dein Herz so betoniert ist wie Asphalt und dass der Samen, der darauf fällt, weggefegt und weggepickt wird, dann musst du beten, Herr, durchbrich diesen Asphalt. Und wenn du merkst, dass die Disteln jetzt wachsen, dass du dauernd Sorge hast, das ist nicht die Bestimmung des Christen. Sorge, fürchte dich nicht, ist es unsere Parole. Wenn du dauernd Sorge hast um deine Gesundheit, um dein Kind, um deine Zukunft, dann weißt du, du bist voll der Distelchrist. Es dauert nicht mehr lange und du brichst zusammen. Deswegen musst du wieder in die Gemeinde. Da muss jemand raus, dann muss Distel rausziehen. Weil nur ein Nächster kann dir fürchte dich nicht zusprechen, wenn du selber schon nicht kannst. Und ich lade euch ein, wir eine Gemeindeversammlung haben. Ich bitte dich, dass du das Evangelium verstehst in der Endzeit. Das ist so wichtig, ich bete. Lieber Herr, wir danken dir dafür, dass du uns alle Weisheiten und Wahrheiten sagst und dass dein Geist uns in deine Wahrheit führt. Und danke, dass du unser Herz reinigst, dass du es auflockerst, dass du es transformierst, beschneidest, dass du es aus einem Stein zu einem lebendigen Herzen machst. Und ich bitte dich, Herr, gib uns diese Kraft, gib uns diese Freude, gib uns diese Sehnsucht, dich zu lieben, dein Wort zu lieben, die Gemeinde zu lieben. Transformiere du uns. Lass uns Buße tun, dort, wo wir falsch denken, falsch liegen. Lass uns erkennen, wie wichtig dein Reich ist, auch für uns. Und bewahre uns vor Disteln, Felsen, vor Hartherzigkeit. Schenke, dass wir eine lebendige Gemeinde auch in der Endzeit bleiben und dich lieben. Gelobt sei dein Name. Amen.